Laut Statistiken werden fast ein Drittel der Personen, die einmal in der Strafvollzugsanstalt waren, innerhalb von 4 Jahren wieder rückfällig. Wieder verurteilt sogar. Und bei Jugendlichen ist es noch viel, viel schlimmer. Da ist es sogar die Hälfte. Zumindest schlägt die Politik und schlagen die Medien Alarm, wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Wochen, Monate und Jahre sogar ansieht. Darüber habe ich auch mit Theo Löcker von den Grünen letzte Woche gesprochen. Aber auch in dieser Folge kam schon der Verdacht auf, dass die PolitikerInnen eventuell ihre Hausaufgabe nicht gemacht haben oder absichtlich Politik auf den Rücken von Menschen betreiben, die sich selber nicht wehren können. Der Verdacht lag uns letzte Woche schon nahe, dass Gefangene eigentlich eher übersehen werden und eine Reintegration in der Gesellschaft zwar möglich wäre, aber weder Views noch Stimmen bringt und deshalb vielleicht man eher die Panikmache benutzt, weil die bringt Aufmerksamkeit. Der Verein Richtungswechsel greift genau dieses Thema auf. Und die Geschäftsführerin war, soweit ich weiß, selber schon mal im Knast. Deshalb freue ich mich, dass die Geschäftsführerin und Gründerin Tamara Höfer heute bei uns im Podcast zu Gast ist. Hi Tamara.
Hallo Mohit, danke, dass ich da sein darf.
Thank God it's no talks. Ich habe es jetzt schon erwähnt, dass du einen unüblichen Karriereweg hattest. Ich habe das vielleicht ein bisschen clickbaity formuliert. Keine Sorge, so werde ich es nicht in ein Snippet schneiden, dass du schon mal im Knast warst. Aber die Geschichte ist ja eigentlich, finde ich, auch sehr bewundernswert. Oder ich fand das ziemlich krass. Du hast den Bachelor in Security and Crime Sciences gemacht in Manchester, stimmt das?
In London.
In London. Mhm. Dann hast du den Master in Leadership und Custodial Environment gemacht.
Ja.
Und dann hast du dir gedacht, jetzt arbeitest du als Justizbeamtin.
Tatsächlich war der Master und die Arbeit simultan.
Ah, okay. Mhm. Und die Arbeit als Justizbeamtin war auch in, die war in Manchester?
Die war in Manchester.
Wie, kannst du mir mal erklären, hast du dir als junges Kind in Niederösterreich gedacht, hey, ich möchte irgendwann einmal Justizbeamtin werden?
Tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob dich das wundert, aber nein, es war nicht mein Karriereweg und mein Ziel. Vor allem nicht, dass ich nach England gegangen bin. Also ich bin eigentlich nach England gegangen. Ich habe hier JUS angefangen und dann habe ich nach einer Zeit gemerkt, eigentlich interessiert mich viel mehr, mit Menschen zu arbeiten oder näher an Menschen und auch die Kriminologie dahinter. Also ich wollte genau weniger mit den Rechtswissenschaften zu tun haben. Und in Österreich kann man Kriminologie so nicht studieren als Einzelstudium, als Bachelorstudium.
Ah, das gibt's gar nicht bei uns.
Nicht, als ich studiert habe. Okay. Und ich glaube auch jetzt noch nicht. Mhm. Und in Deutschland zum Beispiel schon. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, London war schon immer eine sehr spannende Stadt für mich und mehrere Freunde haben an der UCL, am University College London, studiert. Und dann habe ich mir die Uni angeschaut und habe gleichzeitig gemerkt, dort gibt es Security and Crime Science. Mhm. Und das war halt echt cool. Also da dachte ich mir so, hey, das ist genau das, was ich machen möchte.
Es hört sich auch richtig cool an.
Es war ganz anders, als ich es erwartet habe. Mhm. Also es war eigentlich viel mehr Engineering, es war viel mehr Data Science, Programmieren, also ganz anders, als ich dachte. Ich hatte eigentlich erwartet eben mehr mit Menschen, mehr Psychologie vielleicht. Und dann waren die kriminologischen Theorien und auch forensische Psychologie zwar ein Teil davon, aber nicht der Kernpunkt. Und das war, glaube ich, auch der Knackpunkt, weil nach 3 Jahren vom Bachelorstudium habe ich halt sehr, sehr viel mich mit Programmen ausgekannt, mit Intelligence Reporting und mit Polizeiarbeit. Aber eigentlich dachte ich mir, mir fehlt so dieses Menschliche. Mhm. Und dann gab es ein Programm, das nennt sich Unlocked Graduates. Das ist ein 2-jähriges Leadership-Programm, wo man quasi nach dem Bachelorstudium sich als Justizwachebeamtin oder als Justizvollzugsbeamtin bewerben kann und gleichzeitig einen Master in Leadership and Custodial Environment macht.
Ah, das ist ein ganz, das machen mehrere Personen.
Es ist ein kleines Programm. Ja. Es hat 2017 gestartet. Ich habe 2019 war ich im 3. Jahrgang dann. Und zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, waren wir die 300. oder so. Also wir waren 100 im Jahrgang, genau. Mhm. Also es waren nicht viele, aber die Idee war halt, den Beruf, der eigentlich so versteckt ist, den, wo eben sich kein Kind denkt, wenn ich groß werde, werde ich Justizvollzugsbeamtin oder Beamter, dass man den nach vorne holt und zeigt, eigentlich braucht es genau dort die besten Leute, die mit teilweise sehr herausfordernden Menschen zusammenarbeiten können und aber auch gleichzeitig den Willen haben, etwas zu verändern.
Was genau hast du da gemacht? Also ich stelle es mir so vor, wie in den Serien, die ich kenne, wo dann halt das
Prison Break.
Prison Break und auch in Suits und da, wo das vorkommt, das sind doch die, die eigentlich so sehr, sehr streng sind, fast ein bisschen aggressiv sind und die halt aber dafür zuständig sind, dass Inhaftierte alle wirklich in Reih und Glied sich an die Regeln halten und dass da kein Chaos ausbricht.
Wir kennen uns nicht. Ich hoffe, dass ich dieses Stereotyp schon einmal als Person durchbreche und das irgendwie auch so ein bisschen mein Ziel mit Richtungswechsel. Aber darum geht es. In den Justizanstalten oder auch in der Berichterstattung über Justizanstalten in den Medien, eben auch in so Serien und so weiter, ist diese Rolle genau so dargestellt. Mhm. Es sind immer die, die mehr Macht haben wollen, die vielleicht selbst sehr viel Trauma mit sich tragen und daher dorthin gehen, wo sie auf die Kleineren nochmal schlagen können oder was auch immer. Die Realität sieht für mich anders aus. Was ich gesehen habe, ist eine ganze Bandbreite an Menschen, die dort arbeitet. Mhm. Und wenn ich dann jetzt zu deiner Frage quasi auf meinen Alltag zurückkomme, da geht es um Beziehungsarbeit. Es ist Betreuungs- und es ist Beziehungsarbeit. Weil im Endeffekt ist es was ganz anderes, wenn ich als Polizistin vielleicht arbeite und jemanden in Haft oder unter Arrest nehme, weil ich mit dieser Person nicht jeden Tag von früh bis am Abend zusammenarbeiten muss. Mhm. In der Justizanstalt schon. Das heißt, es gibt einfach viel eine engere Zusammenarbeit und Beziehungsarbeit, die man als professionelle Person dort leisten muss, um eben auch eine gewisse Sicherheit und auch eine gewisse Verbesserung der Umstände zu gewährleisten.
Also meinst du, dass dadurch, dass jetzt die, habe ich es richtig verstanden, dass dadurch, dass die BeamtInnen mit den inhaftierten Menschen täglich zu tun haben, entsteht da auch eine Beziehung und die verstehen sich vielleicht teilweise auch gut? Natürlich sind, wenn du mehrere Menschen hast, wird jeder unterschiedlich sein. Das werden nicht alle jetzt das perfekte Beispiel darstellen. Aber prinzipiell ist es nicht so, dass es Inhaftierte gegen Beamte ist.
Hier würde ich nochmal einhaken. Es gibt diese Arbeitsbeziehungen und genauso sollte es auch immer sein. Aber dieses Us versus Them, diese Kultur gibt es auf jeden Fall international im Strafvollzug. Da gibt es auch ganz viel Forschung dazu, dass da halt einfach ein gewisses, wir sind eine Einheit und ihr seid eine Einheit und wir können da nicht zusammenarbeiten. Ich würde aber schon sagen, dass mit der Thematik der Resozialisierung, die in den letzten, 70 Jahren immer stärker im Strafvollzug hervorgebracht wurde, da auch immer mehr Wert gelegt wird und realisiert wird, es ist einfach ein Beziehungsarbeitsberuf. Denn im Endeffekt kann man nicht sagen, dass man quasi Schließer ist oder Wächter. Mhm. Wenn ich diese Worte höre, dann kriege ich ein bisschen die Krise, weil ich war sehr stolz, dass ich in meiner Arbeit einfach Menschen unterstützen konnte und jeden Tag da reingegangen bin und gesagt habe, okay, ich versuche jetzt aus diesem Tag das Beste rauszuholen und aus den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das größte Potenzial herauszuholen.
War das denn, hast du die Erfahrung gemacht, dass deine Kollegen und Kolleginnen das genauso gesehen haben?
Es war am Anfang sehr spannend, aus mehreren Perspektiven, und ich möchte das gerne erzählen, weil ich es interessant finde. Es war natürlich komisch am Anfang, weil ich mit 5 anderen Frauen von diesem Programm in die Justizanstalt gekommen sind. Und wir sind da hingekommen, jeder wusste, das sind die Studierten. Mhm. Das sind die Besserwisserinnen, das sind, bei mir war es dann auch noch, dass es diese Ausländerin, was absurd klingt als Österreicherin, aber gut.
Also du hast halt vielleicht nicht so fließend Englisch gesprochen.
Ja, ich hatte einfach einen Akzent und man hat halt gewusst, okay, die ist nicht von da. Ja. Also Besserwisserin, dann redet die auch noch ein bisschen posch, dann sind sie auch alle sehr jung. Also das waren einfach alles so ein paar Red Flags, sagen wir so am Anfang. Nicht bei allen, aber so am Anfang war einfach ein bisschen das Gefühl so, man musste viele Fragen beantworten. Werden wir besser bezahlt? Nein, wurden wir nicht. Also solche Dinge.
Ja, aber das wäre ja das der Gedanke, den ich auch hätte, wenn ich jetzt seit Jahrzehnten mit Häftlingen zu tun habe und selber halt aus einer anderen Biografie komme, würde ich mir auch denken, die halten es ja hier keine paar Tage aus. Ne?
Genau, und deswegen fair enough. Und deswegen war es super spannend, weil wir sind halt reingegangen, wir wurden von diesem Programm, das uns da überhaupt rekrutiert hat und reingeschickt hat im Endeffekt, wurden wir auch darauf vorbereitet. Und es wurde gesagt, ihr dürft, also sie haben überhaupt schon im Recruiting darauf geachtet, dass die Leute, die sie aussuchen, sind keine überheblichen Leute. Mhm. Und nicht unbedingt Leute, die sich denken, sie haben eben die Weisheit mit dem Löffel gefressen, nur weil ich einen Bachelor habe, weiß ich alles besser und kenne mich hier besser aus. Und das war schon einmal sehr wichtig. Und das mussten wir dann halt unter Beweis stellen. Also wir mussten dann halt wirklich reingehen und ich glaube, ein halbes Jahr war es wirklich hart, um echt zu beweisen, so, okay, wir gehören dazu, wir haben eine Berechtigung, hier zu sein, wir sind nicht einfach nur hier, weil wir irgendeinen Bachelor abgeschlossen haben, sondern wir können das. Und dann noch weitere 6 Monate, also insgesamt ein Jahr, wo man dann festgestellt hat, nein, wir gehören voll dazu und es war einfach ein gutes Klima. Aber was noch spannend ist, wir hatten einen zweiten Jahrgang, der nach uns reingekommen ist, also vier weitere von dem Programm. Und die sind dazugekommen und haben in ihrem ersten Reflection Day oder so hieß das, haben sie einen Vortrag gehalten darüber, wie willkommen sie geheißen wurden und wie alle extrem freundlich waren. Und da wussten wir irgendwie so, we did it. Es hat sich sehr gut angefühlt, einfach uns unter Beweis gestellt zu haben.
Ja, es ist wie so oft, wo man merkt, dass man Vorurteile halt am besten abbaut, indem man die Menschen alle irgendwie in Kontakt bringt.
Ja.
Das war ja bei euch dann auch der Fall.
Genau.
Abseits davon, dass du jetzt mit Vorurteilen vielleicht begrüßt wurdest, diese mit der Zeit abbauen musstest oder ihr sie gemeinsam abgebaut habt. Du hast jetzt aber zum ersten Mal in der Praxis mit Menschen zu tun gehabt, die inhaftiert sind. Also du warst wirklich jemand, du hast gesagt, den Begriff Wächterin magst du nicht, aber jemand, du hast...
Ich war auf der Abteilung als Justizvollzugsbeamte.
Und hast dann auch wirklich gesagt, okay Leute, 8 Uhr müsst ihr alle jetzt zurück in eure Haftzelle und... oder was? Wie hat dein Alltag da ausgesehen?
Ja, grundsätzlich schon. Also es gibt halt ein Regime, also das ist eigentlich so ein Tagesplan, einfach um welche Uhrzeit wird halt aufgemacht in der Früh, um welche Uhrzeit gibt es Mittagessen, also solche Sachen, ja. Und das weiß auch jeder so, um 19.15 Uhr wird zugemacht, ja, die Abteilung. Und natürlich sagt man dann, Leute, ihr wisst, es ist 19 Uhr, so langsam müsst ihr euch fertig machen, vielleicht die Dusche fertig und so weiter. Aber ich habe versucht, also von Anfang an einfach eben das auf dieser menschlichen Art und Weise zu tun und nicht direkt quasi autoritär reinzugehen. Erstens, weil es mir, glaube ich, als junge Frau vielleicht nicht unbedingt auch gut getan hätte, weil man kann mir diese Autorität relativ schnell wegnehmen, wenn man es vielleicht möchte. Mhm. Wenn man aber auf eine Art und Weise reingeht und man sieht, hey, ich behandle dich mit Respekt, ich bin menschlich, ich mache meinen Job, so wie es sich gehört und achte dabei aber auch auf Fairness und auf die Regeln, dann kommt dir das auch zurück und dann kann man auch Dinge sehr schnell mit Humor irgendwie auflockern.
Was war das Ziel dessen, dass sie euch studierte Personen da jetzt hinschicken?
Studierten? Ja. 3 Gründe. Erstens, es gibt in England sowie fast überall auf der Welt einen großen Personalmangel in dem Bereich. Und das ist zum Beispiel auch darauf zurückzuschließen, dass es halt einfach nicht so viel Infos gibt, was man überhaupt macht. Also man kann sich nicht so viel unter dem Beruf, außer eben Prison Break oder was anderes, vorstellen. Und dann ist es eben nicht der Beruf, wo man sich denkt, egal was man macht, so, werde ich mal Justizvollzugsbeamtin. Also das ist eben ein großer Punkt. Das heißt, sie wollten da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und aber auch zeigen, dass egal was man vorher gemacht hat, dass es ein wichtiger Beruf ist und dass es genau da eben auch das braucht, eine Bandbreite an Menschen, eine Bandbreite an Perspektiven und eine Bandbreite an Können und Wissen, weil es auch einfach eine Bandbreite an Menschen gibt, die inhaftiert sind. Und das war irgendwie auch ein großer Punkt, dass sie da das ein bisschen eine Diversität reinbringen wollten. Und drittens, und das haben sie von Anfang an schon so gesagt, seid da drinnen, lernt das System und dann könnt ihr was darin verändern, weil das System funktioniert so, wie es ist. Also das war so ihr Punkt. Es funktioniert so nicht, wie es ist. Aber wenn ihr wirklich dort arbeitet und auch eben tagtäglich dort seid, dann wisst ihr am besten, was ihr in Zukunft vielleicht verändern wollt. Weil was man oft sieht eben in England im Justizministerium war es halt so, dass halt dann Leute im Justizministerium gearbeitet haben, die noch nie einen Tag in der Justizanstalt waren. Und die ändern dann aber die Auflagen oder die Weisungen für die Justizanstalten und alle, die in der Justizanstalt selber sind, sagen, das macht aber so gar keinen Sinn, so kann man das gar nicht so machen oder wie sollen wir das denn umsetzen? Und darum ging es auch, dass sie versuchen, Leute reinzubringen und egal, wo die dann landen, können sie diese Erfahrung mit sich ziehen und mitnehmen.
Finde ich spannend, das ist bei so vielen Themen, nämlich ähnlich bei der Bildungspolitik haben wir das ja auch, dass da oft Leute EntscheidungsträgerInnen sind, die mit der Praxis nicht viel zu tun haben und dann vielleicht auch sogar gute Ideen haben, aber mit der Umsetzung hapert es dann, weil das mit der Umsetzung halt dann unrealistisch wird. Ich hätte mir jetzt JustizbeamtInnen so vorgestellt, dass es 2 Gruppen gibt. Ich hätte mir gedacht, und so stelle ich mir auch LehrerInnen vor oder alle in der Pädagogik oder alle, in verschiedensten Machtpositionen, dass es halt die Sozis gibt, so die Weltverbesserer, die sagen, ey, ich möchte irgendwie alle retten und das besser machen. Und dann aber die anderen, die halt Machtliebhabende sind, die sagen, ich möchte irgendwo das ausleben, was ich im Privatleben nicht ausleben kann, und zwar, dass ich hier das Sagen habe. Mhm. Das wären so die 2 klischeehaften Schubladen, in die ich alle stecken würde. Was ist deine Meinung dazu? Habe ich recht?
Kurzes Commercial Break. Ich kann The Prison Officer von Alison Liebling sehr empfehlen. Das ist ein Buch von einer Cambridge-Professorin, die sich wirklich jetzt mittlerweile schon seit 30 Jahren mit dem Strafvollzug in England hauptsächlich beschäftigt. Und sie schreibt in ihrem Buch The Prison Officer, das war so damals ein bisschen unsere Bibel, muss ich sagen. Also da haben wir echt, echt viel darüber gelernt. Beschreibt sie vier verschiedene Sorten. Also Sorten, Arten von Menschen, die im Strafvollzug arbeiten, vor allem im Justizvollzug als Beamtinnen. Und da gibt es verschiedene Gruppen, eben auch im was du sagst. Also natürlich gibt es Personen, die strenger sind, die autoritärer sind. Dann gibt es auch Personen, die definitiv ein bisschen Weltverbesserer sind und auf der Art und Weise vielleicht sogar ein bisschen realitätsfern vielleicht. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch andere Gruppen und mit anderen Fähigkeiten und Können und Wissen. Und das war eigentlich das Spannende, weil Alison Liebling das so beschreibt und ich habe das auch so erlebt, dass es tatsächlich alles, es braucht einfach alle die verschiedenen Arten. Mhm. Weil es gibt Person A, die springt besser auf jemanden Weltverbesserer-mäßigen an. Und es gibt Person B, der oder die sagt, nein, eigentlich bin ich froh, wenn ich da einfach jemanden habe, der ist strikt, der ist da nach dem Buch, nach den Regeln und wenn der da halt mich ein paar Mal anschreit oder so, dann ist das okay für mich. Also das fand ich extrem spannend, weil ich mich auch nicht mit allen einfach verstanden habe. Mhm. Also jetzt mit den inhaftierten Personen. Mhm. Und da halt einfach rauskristallisiert ist das so, ja, mein Ansatz ist nicht für alle von ihnen ein guter Ansatz und sie sehen da auch einfach andere Wichtigkeiten.
Ja, also es kann Personen geben, die einfach mehr Führung benötigen.
Ja.
Es kann aber auch Personen geben, die einfach mehr
Fürsorge
Enablement vielleicht auch brauchen. Oder Fürsorge, das wäre wieder eine andere. Und dann wahrscheinlich gibt es Personen, die von allem ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger halt brauchen. Und dafür bräuchte man ein sehr diverses Personal, das es zur Verfügung stellt.
Genau.
Jetzt für dich persönlich mit den inhaftierten Personen, gab es für dich einen Unterschied, wie du auf die zugegangen bist? Ich hätte mir jetzt gedacht, je nach Straftat und je nach Person macht das mit mir ja auch was anderes. Also der einen Person will ich vielleicht lieber helfen, plump gesagt, und der anderen Person will ich vielleicht gar nicht helfen.
Das war spannend, weil eigentlich war das Erste, was uns so in der Ausbildung gesagt wurde. Schau dir gar nicht an, was sie getan haben.
Versuch. Wirklich?
Ja.
Also, der Ansatz ist wirklich, egal welche Straftat die Person begangen hat, sollte man versuchen, so neutral.
Das war in der Ausbildung die Idee, so schaust dir gar nicht an, weil es hilft dir nicht per se in deiner Arbeit, weil wir sind nicht, also zumindest in England war es so, dass wir nicht dafür zuständig sind, dass wir den Vollzug planen, also quasi deren Aktivitäten oder die Resozialisierungsschritte per se. Wir führen sie dann aus, wir unterstützen sie dabei, wir melden sie wo an, wenn sie was brauchen und so weiter, aber wir planen nicht, was genau getan werden muss auf Basis der Taten oder der Tat. Und daher ist es so grundsätzlich mal nicht wichtig. Ja? Mhm. Und was auch uns quasi von Anfang an gesagt wurde, ist, they already had their judgment. Also sie hatten schon ein Urteil, sie hatten ein Urteil und deswegen sollten wir sie nicht weiter verurteilen, sondern ab jetzt muss es eigentlich in die Zukunft gehen. Also das war so wirklich der Ansatz, der uns von Anfang an quasi beigebracht wurde. Für mich persönlich, mich hat es theoretisch auch nicht so interessiert, weil ich mir halt dachte, okay, ich würde vielleicht anders handeln. Man kann das ja auch nicht steuern. Also so, ich würde mir wünschen, ich wäre jemand, wo ich das lese und egal was es ist, ich kann das trennen. Ich würde sagen, das hat sich vielleicht nach der Zeit auch so ergeben, aber so garantieren kann man es einfach nicht. Mhm. Und das heißt, ich wollte einfach, damit ich bestmöglich da agieren kann, wollte ich so im Detail gar nicht wissen, was passiert ist. Man muss aber dazu wissen, dass in England kein Schutz besteht. Das heißt, in den Medien gibt es auch die Namen und die Fotos von ihnen. Das heißt, wenn jemand wirklich etwas Schlimmeres, quasi Medien aufheischendes oder was auch immer getan hat, dann wissen wir das eigentlich tendenziell schon. Mhm. Und in den Fällen, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt per se nicht so schwer getan, das so zu trennen.
Warst du nicht neugierig bei den Personen? Gerade die Personen, mit denen du mehr zu tun hast.
Neugierig schon manchmal. Also manchmal habe ich schon nachgeschaut, so um circa zu wissen. Aber so grundsätzlich habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich sehe dann die Person vor mir und vielleicht ist es eine gewisse Naivität oder weiß nicht, vielleicht, weil ich 21 war, habe ich mir so gedacht, so, ja, aber das ist nicht die gleiche. Also so in meinem Kopf konnte ich das sehr gut irgendwie so sagen, okay, das ist halt das, was du getan hast und das bist du jetzt, wie du mich behandelst. Und davon gehe ich halt aus und damit kann ich arbeiten. Und ich konnte das immer schwer beschreiben, aber so ging es mir tatsächlich.
Ja, aber stark. Ich meine, wenn du zumindest einmal die Taten ein bisschen einsortieren konntest, einordnen konntest und dann auch ruhen lassen und dich auf die Person konzentrieren, die ja schon verurteilt wurde. Du musst sie ja nicht nochmal verurteilen, den Punkt verstehe ich schon. Hat es dann aber noch einen Unterschied gemacht, wie die Person auf dich zugegangen ist? Also gab es Personen, wo du eher das Gefühl hattest, diese Person hat mehr Potenzial und da stecke ich die Arbeit rein, und bei einer anderen Person, wo man sagt, da ist kein Potenzial, weil die macht immer noch alles kaputt oder ich weiß nicht, ist sehr aggressiv oder scheint gar nicht irgendwie zu bereuen, und da möchte ich gar nicht so viel Arbeit reinstecken.
Ich habe das tatsächlich nicht so langfristig gesehen, weil man im Strafvollzug, also zumindest meiner Erfahrung nach, oft merkt, dass es einfach jeder Tag ein neuer Tag ist. Und da kann es lange Zeit gut gehen und immer besser werden und man baut eine gute Arbeitsbeziehung mit jemandem auf oder mehrere Leute und am nächsten und plötzlich passiert etwas. Vielleicht ist etwas Privates passiert, draußen, was auch immer. Und plötzlich ist ein Cut und plötzlich ist eigentlich die Beziehung, die man aufgebaut hat, nicht mehr so. Und dann muss man tatsächlich, und dann geht es vielleicht beim nächsten Mal leichter und schneller wieder dort zu dem Punkt zurück. Aber es dauert wieder. Mhm. Und es war auch teilweise so, dass ich an einem Tag quasi am Abend gegangen bin, alles war in Ordnung, und am nächsten Tag komme ich in der Früh zurück und ich werde in der Früh so angegangen, ja, was wollen Sie hier? Mhm. Und von einer Person, wo ich am Tag davor noch ein gutes Gespräch hatte. Und deswegen habe ich irgendwie so gelernt, so, was heißt Potenzial? Ich versuche einfach zu schauen, wo ist jetzt heute mein Job? Mit wem habe ich am meisten zu tun? Wer braucht etwas? Wer fragt mich nach etwas? Und dann versuche ich daraus quasi das Beste zu schöpfen und etwas zu verbessern in für mich und für sie. Und das war irgendwie so der Hauptpunkt. Mhm. Und natürlich gab es Menschen dort, wo ich sage, da habe ich mir schwerer getan, mit ihnen zusammenzuarbeiten, oder da hatte ich das Gefühl, da geht gar nichts weiter. Und dann hatten aber andere Kollegen und Kolleginnen von mir das Thema gar nicht mit dieser Person. Mhm. Die haben einfach gesagt, nein, mit dieser Person verstehe ich mich sehr gut, mit denen kann ich sehr gut arbeiten. Also es war eigentlich, ich habe mir dann gedacht, gut, passt, dann bin ich einfach nicht die Person, um dir zu helfen. Und jemand andere ist es einfach. Also, aber es war hart. Also es ist kein leichtes, ich will es jetzt nicht so blumig darstellen. Es ist ein, ich möchte keine Schimpfworte verwenden, aber es ist ein sehr harter Beruf. Ein sehr schwieriger Beruf.
Darfst du Schimpfworte verwenden? Schlimmstenfalls müsste ich sie piepsen.
Passt.
Ich denke mir auch, ich meine, dass es ein harter Beruf ist, du hast ja dich sehr viel, du hast sehr viel Zeit in diese Ausbildung auch gesteckt, die du genossen hast, bevor du diese Tätigkeit gemacht hast. Du wirkst mir auch reflektiert und es wirkt mir auch so, als ob die Personen, die mit dir waren, zumindest sehr viel Reflexionsarbeit reinstecken mussten, wenn man halt drüber reden möchte, hey, in diese Person, da fühle ich es einfach nicht, fühle zwei andere mehr und kann mir helfen. Ich bin aber jetzt in dem ganzen Gespräch auch schon davon ausgegangen, was ich schon von dir weiß, ne? Und das wäre eigentlich das Ziel dieser Tätigkeit. Bevor ich mich mit dir auseinandergesetzt habe und mit Richtungswechsel auch auseinandergesetzt habe, hätte ich als Ziel dieser Tätigkeit eigentlich nur gesehen, zu bewachen und Ordnung zu wahren. Die Tätigkeiten, die du gerade erklärt hast, und der Umgang wirken mir aber nicht so, als ob das die Hauptinhalte wären dieses Jobs.
Es gibt ein ganz cooles Konzept, das nennt sich Relational Security, also Beziehungssicherheit, wenn leider auf Deutsch nicht so gut.
Ja.
Es gibt statische Security. Mhm. Das bedeutet, also statische Sicherheit, das bedeutet im Endeffekt einfach eben hohe Mauern, Stacheldraht, Handschellen, Schlüssel, Tore, was auch immer, ja, oder Strangen. Relational Security oder auch dynamische Sicherheit ist das Konzept, dass wenn man Menschen gut kennenlernt, wenn man mit Menschen gut zusammenarbeitet, wenn man Menschen grundsätzlich mit Respekt behandelt, dann gibt es auch eine gewisse Sicherheit auf der Abteilung. Mhm. Und erstens habe ich das erlebt auf Abteilungen, wo ich niemanden kannte, weder die Kollegen und Kolleginnen so gut als auch eben die inhaftierten Personen, hatte ich mich von Anfang an unsicher gefühlt. Auch wenn es die von der Abteilung Architektur alles genau gleich aussah wie die Abteilung, wo ich immer war.
Mhm.
Und dort war aber der Fall, dass ich die Leute nicht kannte. Ich wusste nicht, was sind die Trigger, wer kennt sich mit wem aus, wer darf mit wem vielleicht nicht so viel Zeit verbringen, wo ist ein Potenzial für Eskalationen, zu welcher Uhrzeit, was sind einfach so ein paar Punkte, wo ich einfach wissen sollte, da könnte etwas passieren. Auf meiner Abteilung kannte ich jede der 70 Personen, die dort waren, die dort inhaftiert waren. Und zwar nicht immer super gut. Natürlich wechseln die dann auch teilweise und so weiter. Aber so grundsätzlich kannte ich die bei Namen. Das ist schon mal sehr wichtig. Sie kannten mich. Wir hatten Respekt voreinander. Sie wussten, ich bin jemand, der mein Wort hält, ich bin transparent, ich bin fair und eine gewisse Strenge, würde ich sagen, war auch immer wieder dabei. Ich glaube, aber das war eher meinem, sie haben mich als strenger gesehen, weil ich einen deutschsprachigen Akzent hatte, der einfach härter klang. Aber ja, so,
schon hart,
genau. Aber so, also.
Aber war vielleicht ein Vorteil dann auch, oder? Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass zumindest ein Respekt
Grenzen
da
waren.
Ist.
Ja, ja, genau. Also das auf jeden Fall. Ja. Und das auch. Also ich glaube, wenn ich über Strenge rede, rede ich auch eben über diese Grenzen und so nicht weiter. Also da ist auch eben genau dieses Relational Security auch sehr wichtig, weil man muss auch bedenken, so was bedeutet Beziehungen aufbauen? Das darf nicht wir sind keine Freunde, wir haben eine professionelle Beziehung und wir wahren diese Distanz. Da gibt es auch so ein Konzept von Beziehungen, wo es einfach Near-Far-Zonen gibt. Also da ist die Idee einfach, dass wenn man zu nah beieinander ist, dann da wird man leichter korrupt vielleicht. Gibt es Kollisionen auch und Möglichkeiten. Wenn man zu weit auseinander ist, kann man gar nicht miteinander arbeiten, weil man eben nicht
Near or Far. Okay,
ja, Near Far, genau. Ja. Und genau, aber wenn man in der richtigen Zone miteinander ist und eben diese Beziehungsarbeit leistet, dann kann man sich auch Sicherheit gewährleisten. Also es gab oft Situationen, wo tatsächlich jemand vielleicht in meine Richtung gegangen ist, um mich zu attackieren. Und dann gab es schon Situationen, wo einfach jemand von den inhaftierten Personen dazwischen gegangen ist, gesagt hat, no, don't worry about it, miss is all right. Und dann einfach das gestoppt hat. Also das kommt nicht von, ich habe heute einfach nett ausgeschaut oder so, sondern es kommt einfach von, ich habe Menschen die ganze Zeit mit Respekt behandelt. Und natürlich gibt es dann Situationen, da läuft es vielleicht nicht so, wie die Person das wollte, aber wenn du es erklären kannst und immer dahin kommst und transparent bist, dann hast du schon mal einen Stein im Brett.
Aber wäre jetzt trotzdem das Ziel deiner gesamten Tätigkeit und auch, dass du diese Theorien betrachtest, wäre das Ziel, einfach nur zu schauen, dass die Personen wurden schon verurteilt. Das heißt, hoffentlich wurden sie nicht fälschlicherweise verurteilt, sie sind jetzt da und sie müssen ihre Strafe absitzen. Dass es einfach nur darum geht, dass sie ihre Strafe ordnungsgemäß absitzen und die Beamten und Beamtinnen sind halt da, um zu schauen, dass das alles nach einer gewissen Ordnung abläuft. Oder gibt es da auch andere Ziele?
Für mich persönlich gibt es andere Ziele.
Aber ist es auch die Aufgabenstellung? War es die Aufgabenstellung in Manchester? Ist es die Aufgabenstellung generell, auch wenn wir jetzt nach Österreich blicken, für Justizbeamte und Beamtinnen?
Der Vollzug und auch eben die Arbeit von Justizvollzugsbeamtinnen dementsprechend hat sowohl in Österreich als auch in England und in eigentlich sehr vielen, zumindest europäischen Ländern, zwei Ziele, nämlich die Sicherheit der Gesellschaft und die Resozialisierung. Den Strafaspekt, der ist natürlich da. Das ist aber eher ein gesellschaftlicher Hintergrund, dass auch nach Strafen, es werden Strafen verlangt, es wird auch verlangt, dass quasi da Konsequenzen gezogen werden. Aber also die Hauptstruktur selber ist dafür da, die Person bricht nicht aus. Die Person ist quasi da verwahrt, weil damit sie eben draußen nichts tut und niemandem etwas antut. Und gleichzeitig versuchen wir in dieser Zeit unser Bestes, damit diese Person, was auch immer sie vorher getan hat, nicht wieder tut. Das sind die Ziele.
Und dieser zweite Aspekt oder dieser zweite Bereich, der geht ein bisschen unter eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung, oder? Dass das eigentlich ein Ziel von Haft ist.
Das ist genau mein Punkt eigentlich. Das ist quasi man hört eigentlich nur über den Strafvollzug, wenn es nicht gut läuft. Man hört sehr selten über den Strafvollzug, wenn vielleicht eine gute Aktion passiert. Also es gibt Familientage, es gibt manchmal einen Tag der offenen Tür, es gibt Justizathleten, es gibt ein Spitzensportlerinnenprogramm, die jetzt bei der Justizwache arbeiten. Also es gibt schon immer wieder in Österreich, in anderen Ländern, immer wieder so Situationen, Projekte, oft auch kleine Initiativen, die echt großartig sind, die ganz viel bewirken können, aber das ist, it's not sexy, erstens einmal. Es ist kein Thema, wo man hausieren geht und es gibt dann halt oft, das wird dann halt schnell von einer Boulevardpresse oder so ähnlich einfach aufgegriffen und dann heißt es, ja, diese Leute, die kriegen bessere Dinge als ihr, zum Beispiel bei Covid, da war auch in England eben so ein Thema, die bekommen die Impfungen früher als ihr. Da wurde einfach sehr, sehr viel von der Daily Mail oder von anderen Boulevardzeitungen quasi aufgefasst.
Dass Inhaftierte schneller geimpft werden als die Bevölkerung.
Als die Bevölkerung, genau, danke. Und tatsächlich ist das dann aber eigentlich oftmals gar nicht so oder differenzierter. Und dann muss man sich auch überlegen, okay, aber was bedeutet das eigentlich warum haben die das früher bekommen? Oder auch bei es gibt so Family Days, das wird, ist dann auch immer oft eben in den Zeitungen so, hey, der hat 3 Personen ermordet und trotzdem kann der da mit einem Hund und seinen Kindern spielen. Mhm. Und dann geht es aber auch darum, sich zu überlegen, okay, aber stellt euch mal vor, ihr werdet diese Kinder. Also meiner Meinung nach ist das halt auch einfach so der Punkt, so, das ist deren Vater. Und wenn man tatsächlich Eltern hat, die inhaftiert sind oder wurden, dann hat man eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man selber auch irgendwann inhaftiert wird. Mhm. Also da ist so ein bisschen, es nennt sich Generational Offending. Und da ist quasi dieses Phänomen, dass es einfach in diesen gleichen, also in diesen gleichen Kreisen, in den Familien und so weiter, dass sich das halt einfach wiederholt.
Mhm.
Und da ist halt eben so Family Days oder andere Aktionen, da geht es nicht nur um die Person, die diese Straftat begangen hat, sondern es geht auch um die all die Personen, die gleichzeitig bestraft werden damit, dass die Person weg ist. Ja?
Mhm.
Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das will ich nicht beurteilen für sie, weil manchmal ist es vielleicht sowieso eh auch eine gute Sache. Aber es bedeutet trotzdem, dass einfach eben der Partner oder die Partnerin häufig, 93% der inhaftierten Personen sind Männer, also häufiger der Partner oder der Vater, weg sind. Und das Kind versteht das vielleicht dann nicht oder muss in der Schule sich halt verantworten, warum ist der Papa im Knast? Und dann wird das vielleicht gemobbt und dann sagen die anderen SchülerInnen so, ja, dein Papa ist im Knast und machen sich über lustig. Und dann beginnt vielleicht schon eine gewalttätige Reaktion. Also das sind so Dinge, wo ich halt immer mir denke, ja, okay, das sind vielleicht die Daten oder die Informationen at hand, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass das ganze Bild dahinter ist.
Mhm.
Und das sehe ich auch in den Medien einfach nicht reflektiert.
Das Ziel ist ja dann nicht nur die Bestrafung von Straftaten, sondern das Ziel ist ja auch noch irgendwie zu schauen, dass wir die Straftaten verringern. Also bei den einzelnen Personen, aber jetzt, wie ich gerade bei dir heraushöre, auch beim Umfeld. Weil wenn die Kinder, also die, wenn die Arbeit nicht getan wird, dann ist die Chance wahrscheinlich höher, dass die Kinder selber in denselben Cluster gedrängt werden gesellschaftlich. Und wenn man die Arbeit aber tut, dann könnte man vielleicht schauen, dass man einerseits die Personen aus diesem Teufelskreis rausholt, irgendwann einmal, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, und dann auch noch schaut, dass das Umfeld und vielleicht die nächste Generation. Aber
ja.
Wenn wir jetzt bei so einem plakativen Beispiel bleiben, wie jemand hat 3 Menschen umgebracht, was, glaube ich, weiß ich nicht, wie viel, wird wahrscheinlich ein kleiner Anteil von den Straftaten sein, die bestraft werden.
Fast ist gar nicht. Ja, also, das war ein sehr extremes Beispiel.
Je nach Straftat trotzdem clustern, wie viel Potenzial du bei jemandem siehst zur Reintegration?
Könnte ich nicht, weil es mir schon auf die Menschen dann drauf ankommt und auf die Lebensgeschichten her. Grundsätzlich, erstens, was vielleicht wichtig ist, so in Österreich zum Beispiel und auch generell im Ausland im Vergleich, sind so ein Drittel der inhaftierten Personen sind dort wegen Eigentumsdelikten. Also
Diebstahl und so?
Genau.
Ja.
Also ein Drittel und das ist dann, oder teilweise sind es auch 40%. Und da muss man sich schon überlegen, okay, wer ist denn da jetzt wirklich so in der gesamten Geschichte mal drinnen?
Mhm.
Aber ja, natürlich gibt es bestimmte Personen, die vielleicht einen weniger schweren Weg haben aus diesem Kreis der Kriminalität und die vielleicht eben auch eher an sich selber glauben. Und darum geht es tatsächlich, weil es geht nicht nur darum, wie viel tun wir für die Menschen, sondern es geht darum, wollen sie das? Weil ich kann noch so viele Ressourcen und Begleitung und was auch immer und Unterstützung geben, aber wenn die Person das die ganze Zeit nur abblockiert, weil sie das Gefühl hat, ich kann es eh nicht besser, ich will das nicht, wer bist du überhaupt, all solche Sachen, dann ist es einfach härter. Meiner Meinung nach heißt das nicht, dass es aufzugeben ist, aber du hast dann halt auch eine Bandbreite an anderen Menschen dort und du kannst dich nicht alle um alle gleichzeitig kümmern. Da ist halt dann immer die Frage, das ist, glaube ich, in Schulen einfach teilweise ähnlich, dass halt die Situation, so fördere ich die, wo es vielleicht leichter jetzt geht, oder fördere ich die, wo es einfach hartnäckiger ist und wo ich einfach mehr tun muss.
Mhm.
Und meiner Meinung nach gehört beides gemacht. Mhm. Ist halt immer eine Ressourcenfrage. Aber ich würde jetzt nicht pauschalisieren und sagen, da ist es leichter oder da ist es schwerer. Ich habe ich habe Personen, die Mord begangen haben oder auch Sexualstraftaten gesehen, als auch Personen mit Eigentumsdelikten und habe da auch gesehen, wie leicht sie da raus wollen und ob sie eben was verändern möchten.
Und da kannst du wirklich das auch so objektiv oder halbwegs objektiv beurteilen? Bei Menschen, die jetzt, ich denke mir halt, Ich meine, es ist natürlich immer diese laute Diskussion in Kommentarspalten von irgendwelchen Newsartikeln. Aber wenn jetzt Menschen, die Sexualstrafdelikte begangen haben, da werde ich schon auch emotional. Und da werde ich schon, da kommt schon der, ich möchte Rache dafür haben, für die Person, der es angetan wurde. Ich möchte, dass diese Person bestraft wird. Und der Aspekt, ich möchte eigentlich, dass diese Person resozialisiert wird, mit dem Ziel, ich möchte eigentlich, dass solche Straftaten nicht mehr passieren, das verschwimmt und das deckt doch niemand in dem Moment.
Als Feministin tue ich mir auch schwer oder habe ich mir einfach immer wieder schwer getan, weil ich natürlich dann halt diese Situation habe, dass ich teilweise eben bestimmte Geschichten lese, tagtäglich, wo ich mir denke, Euder, was ist das einfach? Warum gibt es das? Ich bin frustriert. Es ärgert mich, dass es, dass einfach diese diese gewalttätige Männlichkeit einfach so groß ist und dass da auch nichts getan wird im Sinne von auch im Freundeskreis oder so, dass man halt einfach so bestimmte Kommentare unter den Tisch schiebt und dass da einfach nichts passiert gefühlt. Und gleich
im jetzigen Zeitalter, oder?
Ja,
irgendwie man sich denkt, wir sind so aufgeklärt, so informiert, so vernetzt. Und worüber
und es
diskutiere ich
nicht.
Da
ja, genau. Und auch allein, ich meine, da war ja letztens einen Tag vom Feministischen Kampftag beziehungsweise vom Weltfrauentag, war ja die Männerdemo. Und auch da waren eigentlich, also es waren viele Leute, und es ist großartig, dass es passiert ist, aber es waren nicht so viele Menschen wie bei anderen Demos. Und dann habe ich mir schon gedacht so, warum interessiert das niemanden? So gleichzeitig zu Hause oder mit Freunden, mit vielen Männern, Gott sei Dank in meinem Umkreis, die sind alle total dafür und wollen sich dafür einsetzen. Aber dann so dieses Aktivsein, so wo fängt man denn überhaupt an? Gut, das ist ein ganz anderes Fass, aber das ist so ein großes Thema. Ja.
Also da fehlt viel Awareness. Also ich habe, glaube ich, schon einen sehr diversen Freundeskreis, jetzt auch wenn ich jetzt nur an die Typen denke, mit denen ich befreundet bin. Und da fehlt viel Awareness für das, dass das überhaupt noch notwendig ist tatsächlich. Also viele verstehen es, glaube ich, gar nicht. Und ich habe dann selber das Gefühl, ich diskutiere schon wieder gegen eine Wand, weil ich immer denke, eigentlich musst du nur ein bisschen deine Hausaufgaben machen, um nachzuschauen, dass das Thema immer noch relevant ist. Und so blöd klingt, wurscht.
Alles gut. Wir können es gleich abschließen.
Ja,
sag deinen Punkt.
Sondern wenn ich aber dann darüber spreche, dass wir unsere Hausaufgaben nicht machen, habe ich beim Intro auch schon kurz darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe und das Gefühl hatte bei der Recherche für diese Folge und für die Folge mit Theo letzte Woche, dass entweder unsere PolitikerInnen ihre Hausaufgaben nicht machen oder absichtlich wegschauen. Denn wenn wir jetzt von diesem Potenzial sprechen, und dass du auch arbeitest in diesem Themenbereich, in dem du dich bewegst und von dem du uns gerade erzählt hast, dann würde man auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, eigentlich sagen, okay, hey, da ist viel zu tun, let's do it, das und das und das. Du hast ein paar Sachen jetzt erwähnt, von denen ich nicht einmal wusste, über die man sprechen könnte, wo man schauen könnte, wie kann man die besser aussteuern, wie kann man die fördern, wie kann man immer mehr schauen, dass wir im Optimalfall immer weniger Leute in einer Justizhaftanstalt haben. Und halt immer weniger Verurteilungen brauchen, weil immer weniger passiert, weil wir die Menschen reintegrieren, weil wir sie aufklären. Aber was passiert ist ja, ich lese von irgendwas, wir brauchen Gefängnisse für 12-Jährige, wir müssen einen Familiennachzug von Menschen, die geflüchtet sind, stoppen, weil dann werden wir weniger Kriminalität hier haben. Aber keine der Zahlen, nichts, was ich jetzt gelesen habe, spricht dafür. Aber das ist, was die Politik in ihren Presseaussendungen ausschickt und was Boulevardmedien in großen Schlagzeilen drucken. Theo und ich waren der Meinung, na, das stimmt alles so nicht. Die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Jetzt setzt du dich damit viel mehr in der Praxis auch auseinander. Wir werden vielleicht später noch sprechen, warum. Aber ist diese öffentliche Debatte, die hier in Österreich stattfindet, A, stimmt das so oder entspricht das gar nicht der Realität? Und B, würdest du sagen, in Europa, in England oder woanders findet das auch anders statt als in Österreich?
Oh, there's a lot to unpack. Erstens einmal, ich sehe, dass in Europa im Strafvollzug es oft sehr ähnlich ist in verschiedenen Ländern. Also da sehe ich eigentlich weniger Unterschiede. Die Probleme sind die gleichen. Personalmangel, Überbelastung, ein stetiges Feuerlöschen statt aktiv zu arbeiten. Das sehe ich eigentlich überall. Ich sehe auch, wenn ich mit Personal rede, immer wieder die gleichen Hindernisse, so ich bin eh nur die Person, ich bin nur auf der Abteilung, ich kann da sowieso nichts verändern, die Kultur ist schwierig, ich weiß nicht, was ich tun könnte oder was ich anders machen könnte und gleichzeitig aber auch Personen in Leitungsfunktionen, die sagen, ich habe einfach keine Zeit, ich bin komplett überlastet, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da ist halt, und das Personal in den Abteilungen ist auch komplett überlastet, ja, und da kommt dann halt einfach rein, so wo fangst du an, Veränderungen reinzugeben? Weil du müsstest eigentlich komplett das System ganz anders aufsetzen. Weil wenn wir uns anschauen, und dann komme ich noch auf deine anderen Teilfragen quasi zurück, aber wenn man sich das ganze System anschaut, dann ist es entstanden vor 400 Jahren. Mhm. Und so wie Gefängnisse jetzt ausschauen, abgesehen von modernen Techniken und was weiß ich, sahen sie auch schon vor 400 Jahren aus. Und wofür wir uns einsetzen, ist halt für einen Strafvollzug für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Wer oder der sich dann vorstellt, dass wir kleinskalige Hafthäuser statt großen Institutionen haben, wo man individualisierter mit den Menschen zusammenarbeiten kann, wo sie näher zu ihrer Familie und zu ihrem Umfeld sind, sodass sie auch besser integriert werden können und wo eben auch differenzierter gearbeitet werden kann, wo es dann einfach ein Hafthaus gibt für Jugendliche, für ältere Personen, für Personen, die vielleicht eine Suchterkrankung haben oder was auch immer.
Ist das jetzt schon so? Ich hätte gelesen, dass Jugendliche, die in Haft kommen, eine andere Haft, dass da eine andere Haftform stattfindet, weil da auch ein pädagogische Ziele sich dahinter befinden, während beim jungen Menschen vielleicht auch noch, also bis zu 21, glaube ich, oder 23, irgendwie so war die Zahl. Und ab dann ist es eigentlich schon wieder eine andere Haftanstalt, weil da diese pädagogische Komponente wegfällt.
Jein. Also erstens ja, also bis 21 sind die jungen Erwachsenen, ja, da gibt es grundsätzlich einen leicht anderen Strafvollzug. Es gibt ja auch jetzt die Justizanstalt am Münchplatz, die neu eröffnet wurde im Jänner und die ist auch für Jugendliche, also unter 18-Jährige spezifisch ausgerichtet. Aber dort sind immer noch, ich glaube, 75 circa Haftplätze und es ist trotzdem schwierig, in einer größeren Justizanstalt individualisiert mit Menschen zusammenzuarbeiten und egal, woher die Jugendlichen sind, aus Österreich, wenn sie eine Strafhaft haben, kommen sie in den Münchplatz, vor allem über 2 Jahren, was selten ist, aber trotzdem, um dann eben dort pädagogisch betreut zu werden, damit dort auch die Schule ist, etc., etc. Aber was ist, wenn sie aus Vorarlberg sind? Was ist, wenn sie aus Salzburg sind? Also natürlich können sie da, wie gesagt, bis meistens 2 Jahre können sie theoretisch dort auch sein, aber dann gibt es dort eine kleine Jugendabteilung und viel weniger für sie. Das heißt, man muss dann abwägen, will man die pädagogische Betreuung, die Schule, diese spezifischen Möglichkeiten oder möchte man, dass man näher bei der Familie ist? Und bei kleinskaligen Hafthäusern ist das eben nicht so. Man kann viele kleinskalige Hafthäuser haben. Die gibt es auch mittlerweile in Belgien, in den Niederlanden, in Estland. In Tschechien wird es bald eins geben. Und dort gibt es die Möglichkeit, dass man, weil es kleiner ist, weil es differenzierter ist, da ein bisschen flexibler arbeiten kann.
Wie klein?
Bis zu 30 Personen.
Weil du hast jetzt gesprochen von, ich glaube, 70 oder irgendwie war die Zahl. Genau. Das hat sich für mich jetzt gar nicht so groß angehört.
Ist es auch nicht im Vergleich. Also wenn man sich die Josefstadt hernimmt, die hat 800 Haftplätze. Ich glaube, sie ist jetzt bei 150 Überbelegung fast oder so. Also es sind 1200 Leute dort inhaftiert gerade. Das ist das größte Gefangenenhaus Österreichs. Das ist natürlich also eine ganz...
Die haben 800 Plätze und da sind über 1000 Personen drinnen. Okay, krass.
Ja, das ist gerade so, wenn man sich die Strafvollzugzahlen anschaut, dann sind halt, ich glaube, 9.983 mit 1. März inhaftiert gewesen. Und das sind halt, ich glaube, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es sind einfach so um die 700 oder sogar mehr Plätze über dem Limit, den wir quasi operativ in den Justizanstalten hätten.
Das heißt, uns fehlen eigentlich Plätze für die Personen, die wir jetzt schon inhaftieren, während die Politik sagt, sie möchte Gefängnisse für 12-Jährige schaffen.
Naja, aber die Politik sagt, also zum Beispiel die Bundesministerin Sporer hat ja auch gesagt, dass sie 2 neue Justizanstalten bauen möchte. Und jetzt letzte Woche oder Anfang dieser Woche hat sie eben gesagt, dass quasi die Justizanstalt in Klagenfurt umgesetzt werden soll bis 2027. Also das ist schon ein Verlangen, ist aber meiner Meinung nach und unserer Meinung nach auch im internationalen Bereich einfach nicht der Weg. Also es ist so, in diese Richtung schaut es eigentlich eher so aus, so wie bei Autobahnen. Wenn man mehr Spuren baut, heißt das nicht unbedingt, dass weniger Verkehr sein wird und weniger Stau sein wird. Und quasi in langfristiger Sicht zu sagen, wir bauen einfach mehr Haftanstalten, wird nicht die Resozialisierung fördern, wird nicht die Haft Zahlen reduzieren per se, sondern es
aber
wird...
Aber mittelfristig wird es ja schon, wenn jetzt nicht 1,1 Personen pro Platz mehr wären, wird das ja für die Resozialisierung einmal was Gutes sein, oder? Wenn jede Person einmal einen eigenen Platz bekommt und einen Raum bekommt, auch wirklich physisch den Raum bekommt, um die Haft abzusitzen und resozialisiert zu werden, ist es ja mittelfristig schon einmal, klingt für mich logisch. Wir haben 800 Plätze, die uns fehlen, bauen wir jetzt einmal noch
Sicher. Aber wenn man sich dann zum Beispiel den Bau auf den Münchplatz anschaut, der dann im Endeffekt 1,5 Jahre länger gedauert hat, wo Gerersdorf dann schon geschlossen wurde, wo die Jugendlichen dann nach in die Josefstadt gekommen sind, um dann wieder zum Münchplatz zu kommen, oder beziehungsweise war sogar noch länger als das, dann merkt man, dass bei diesen Planungen ist es ganz nett, dass man sich sagt, eine große neue Justizanstalt, die modern sein soll und unseren Standards entsprechen soll, wird bis 2027 gebaut. Wie realistisch das ist, ist eine andere Frage. Mhm. Das ist der erste Punkt. Zweitens kostet das sehr, sehr viel Geld. Geld und Ressourcen, die in diesem Bereich extrem notwendig sind. Und dann werden sie in neue Haftplätze gesteckt, anstatt zu schauen, wie kann man überhaupt die Zahlen reduzieren. Mhm. Und dann ist es auch noch ein wichtiger Punkt für mich, so mittelfristig gibt es die ganze Zeit im Strafvollzug. Es wird immer irgendwas mittelfristig passieren, aber langfristig, was gehört getan? What works? Es gibt genug Evidenz in dem Bereich, aber es traut sich niemand, das zu tun.
Warum nicht? Weil die Entscheidungskraft haben, in Legislaturperioden denken?
Vielleicht. Und einfach auch, weil es kein Thema ist, das eben für die Allgemeinbevölkerung vielleicht ein attraktives ist. Weil dann heißt es vielleicht Kuschelvollzug, dann heißt es, du möchtest eigentlich nur Straftätern eine gute Zeit geben, was ist mit der Abstreckung, wir sind in einem lawless country. Das sind halt alles Dinge, da kann man sehr schnell Populismus damit machen.
Also da, wo wieder die Hetze betrieben wird mit, hey Leute, euch geht's schlecht, aber das liegt an denen, schau. Und immer noch dieses nach unten treten und dieses Politik machen, wie ich es schon ein bisschen erahnt habe, Politik auf Rücken derer, die sich nicht wehren können in dem Fall, ne?
In
das
dem
ist,
Fall, ja.
Das ist, was du wahrnimmst.
Ja, also dass quasi, dass selbst die, die gut gesinnt sind, die sehen, man könnte es anders machen, dass sie sich schwer tun, quasi diese Entscheidungen zu treffen, diese langfristigen.
Und diese kleinen, das
wie, kleinskalige Hafthäuser.
Wie heißt die Kleinskaline?
Kleinskalige Hafthäuser.
Kleinskalige Hafthäuser.
Oder kleinteilige Hafthäuser.
Ja, klar. Ja. Die wären ja auch leichter umsetzbar, jetzt einmal 30 Personen ein Gebäude zu finden, vielleicht auch kein neues bauen zu müssen, sondern nur renovieren zu müssen, könnte man ja sogar testhalber mal machen, schauen, wie es läuft. Wenn es gut läuft, mache ich das nochmal und wenn es gut läuft, mache ich das 10-mal und dann habe ich halt 300 Personen schon gut obsorgt. Und die Zahlen, die du kennst, sagen auch, dass das mehr helfen würde, dass wir schlussendlich vielleicht in 10, 15 Jahren weniger dieser Anstalten brauchen.
Ja, also es gibt da tatsächlich eine europäische Bewegung beziehungsweise eine NGO, die nennt sich das Rescaled Movement, die basiert auch auf, also die wurde gegründet auf Basis eines PhDs, der sich angeschaut hatte quasi, wie schaut guter Strafvollzug aus, wie kann man am besten resozialisieren. Und seitdem hat die Bewegung halt 30 Mitglieder in 20 europäischen Ländern, davon ist Richtungswechsel eines, also wir sind in Österreich Mitglied. Und wir beschäftigen uns damit, eben uns anzuschauen, okay, wie können wir mehr Wissen über kleinskalige Hafthäuser erstmal zusammenbringen, wie können wir das eben evaluieren lassen, was brauchen wir alles und dann aber auch gleichzeitig, wie kann man das auf die verschiedenen Länder adaptieren, weil nicht, weil es in Belgien funktioniert, heißt das nicht, dass es hier funktioniert oder so zumindest.
Ja.
Und gleichzeitig, was du gesagt hast, stimmt hundertprozentig. In Belgien haben sie zum Beispiel innerhalb von drei Jahren drei neue kleinskalige Hafthäuser eröffnet. Und was spannend ist, diese Hafthäuser werden in manchen Ländern von NGOs betrieben. Die kriegen dann eine Weisung von der Justiz. Aber in manchen Ländern werden sie von der Justiz selber betrieben. Also es gibt auch da sehr viel Flexibilität, die man halt einfach auf die eigenen Gesetze und Legislative einfach adaptieren kann. Und was spannend ist oder was wir sehen in den verschiedenen Prognostiken, auch was Finanzierung und so weiter betrifft, ist, dass die Anschubsfinanzierung oft einmal viel weniger ist als eine neue Justizanstalt zum Beispiel. Natürlich muss man dann schauen, okay, man kriegt aber viel weniger Haftplätze dafür. Dann ist natürlich eine Periode, wo es auf jeden Fall, naja, wobei es kommt aufs Land wiederum an, aber da ist es ein bisschen teurer als quasi eine klassische Justizanstalt, weil eben ein größerer Betreuungsschlüssel dort ist. Aber wenn man sich dann Resozialisierungszahlen ansieht, beziehungsweise auch Prognostiken, geht man davon aus und dann musste man eine viel längere Studie machen. Das muss es auch viel länger geben, um das wirklich bestätigen zu können. Aber sieht man auch da einfach viel mehr Möglichkeiten für Resozialisierung. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wir reden da auch gar nicht so viel von Resozialisierung per se oder eben nicht, dass man eben nicht eine Straftat wieder begeht, sondern wir reden tatsächlich auch von Desistance. Und das Konzept von Desistance ist eigentlich, dass man eine Straftat nicht begeht oder sich davon quasi abgeneigt fühlt oder etwas nicht tut. Und da ist eben die Idee, wie kann man dich davon abneigen und von der Ursprungsstraftat am weitesten wegbewegen. Mhm. Was im Endeffekt bedeutet, es ist schon ein großer Erfolg, wenn jemand eben eine Sexualstraftat begangen hat oder mehrere und dann wird diese Person aus dem Hafthaus entlassen und nach 2 Jahren begeht er ein Eigentumsdelikt. That's fine. Mhm. Also so, das we won. Yeah. So fühlt sich das dann an. Und da versuchen wir auch ein bisschen einen Paradigmenwechsel zu haben in der Art und Weise, wie man überhaupt damit umgeht.
Mhm. Weißt du, womit ich mir immer sehr schwer tue bei Themen dieser Art, wenn man das überhaupt so formulieren kann, zu sagen, ja, die sind halt unsexy. Es ist einfacher zu sagen, ja, die haben mehr als du und das soll nicht sein, die sollen weggesperrt sein. Schau mal, der hat das und das gemacht und wenn der hat einmal irgendwie im Supermarkt geklaut und deswegen muss der jetzt unbedingt, darf der nicht die Chance bekommen, irgendwie, egal was für eine Lebenssituation er hatte, sich da wieder rauszubewegen. Und ich frage mich immer, ob das so stimmt, ob PolitikerInnen das nicht anders kommunizieren könnten, ob sie nicht sagen könnten, hey, wir haben es geschafft, dass unsere Strafzahlen runtergehen. Und wir machen jetzt wieder was, damit die Delikte runtergehen. Und dass das nicht den Leuten so kommuniziert werden könnte, dass sie da wirklich sich denken, ja cool, ich möchte nicht nur jemanden hassen und ich möchte nicht nur wütend sein und ich möchte nicht nur frustriert sein, sondern ich möchte eigentlich, dass nicht alle, die meinen Kindern auf der Straße was antun könnten, eingesperrt werden, sondern dass niemand meinen Kindern auf der Straße was antut. Oder zumindest, dass die Zahl so weit runter wie möglich geht, weil jetzt von der Utopie zu sprechen, dass wir überhaupt keine Straftaten mehr haben, brauchen wir auch nicht.
Ne? Nein, definitiv nicht. Und wir wollen in einer sichereren Gesellschaft leben, ja, oder? Also darum geht es uns eben auch, dass wir sagen, Täterarbeit ist Opferarbeit. Mhm. Und da ist es auch wichtig, glaube ich, eben auf Opferarbeit einzugehen und das auch mitzunehmen und nicht immer dieses Us versus Them-Kultur auch da zu haben, so, ah, du arbeitest mit Tätern, mhm, dann stehst du aber nicht für Opfer ein oder so, sondern eigentlich zu sehen, erstens, beides hat dasselbe Ziel im mhm Endeffekt und eben Opferarbeit sollte viel mehr mitgenommen werden und da viel mehr integriert werden. Also das gibt es jetzt auch von Neustadt, von unserer Bewährungshilfe in Österreich, gibt es ein spannendes Projekt, das wird jetzt auch begleitet seit einem Jahr, wo es um Restorative Justice geht, also Wiedergutmachung, mhm, wo es eine Art Opfer-Täter-Ausgleich quasi gibt mhm und geben kann, auch schon nicht als Mediation, sondern auch schon quasi während des Verfahrens, also mhm noch während des Prozesses. Und das ist super spannend, weil was ist, wenn ein Opfer von einer Straftat mit der Person einfach reden möchte? Was ist, wenn sie oder er oder wer auch immer die Person diesen Abschluss braucht? Mhm. Und wenn wir das einfach mehr integrieren könnten, dann könnten wir auch viel bessere Politik damit machen, weil dann heißt es nicht, wir stellen uns auf die Täterseite oder eben machen einen Kuschelvollzug, mhm, sondern wir reden mit Opfern von verschiedenen Straftaten. Wir fragen sie, was sie wollen. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, um zu sehen, so was ist wichtig, wie geht es ihnen damit, etc. etc. Und gleichzeitig schauen wir uns die Evidenz an, was funktioniert bei Täterarbeit, wie können wir es sicherer machen. Und im Endeffekt werden dir ganz, ganz viele Personen, die Opfer von Straftaten geworden sind, sagen, was wollen sie, dass es niemandem wieder passiert. Und dann wahrscheinlich auch, nicht bei jeder Straftat, aber ein Rachekomponent oder ein Strafenkomponent wird natürlich auch mitspielen. Aber je nachdem, wie lange sie sich damit beschäftigen, habe ich oft erlebt, dass viele Personen dann sagen, eigentlich habe ich jetzt damit abgeschlossen, ich bin dankbar, dass ich dieses Gespräch hatte.
Mhm. Jetzt haben wir wahrgenommen, es gab ein paar Falterberichte dazu, habe ich dir auch vorab schon gesagt, dass ich die am Wochenende gelesen habe. Es hat sich ein 23-Jähriger in der Justizanstalt in Wien, in Josefstadt, das Leben genommen, vor kurzem. Es war auch in Hirtenberg, ich weiß jetzt gerade nicht, wo es ist, aber da
in Niederösterreich
wurden auch skandalöse Zustände entdeckt. Ich habe auch Bilder gesehen von einem Betonbett und wirklich schlimme Zustände, die der Person eigentlich die mit der Strafe der Person nichts zu tun haben. Also das ist ja etwas, was man in einem Land wie Österreich gar nicht sich erwarten würde, dass da solche Zustände sind. Helfen solche Aufdeckungen, merkst du in deiner Arbeit, dass wenn so eine Berichterstattung stattfindet, dass dann vielleicht ein Push doch da ist, wo die Bevölkerung auch sagt oder die Medien, die ja für die Bevölkerung eigentlich die Berichterstattung durchführen, hey, wir brauchen bessere Zustände. Passiert das dann?
Ich würde schon sagen, dass da immer wieder dann ein Aufschwung kommt und dass mhm das sehr wichtig ist. Gleichzeitig muss man sich aber auch Falterartikel von 2013 oder 2012 oder 2 sogar anschauen und da wird auch über bestimmte Probleme mhm geredet. Und deswegen finde ich es dann wichtig, dass man halt sagt, okay, etwas wurde aufgedeckt, das ist der erste Schritt, aber wie geht man dann damit um? Und was man oftmals auch international im Strafvollzug einfach sieht, ist eine gewisse Fehlerkultur, die sehr auf das, auf die Fehler des Einzelnen basiert und nicht auf von Fehlern zu lernen. Und das ist schwierig, weil da sehe ich dann einfach eine Kultur, in der ich selber gearbeitet habe, wo ich nicht manchmal nicht das Gefühl hatte, dass ich weiß, dass ich hundertprozentig weiß, ob ich das so tun kann, aber mir gesagt wird, du machst das jetzt so oder so musst du das machen. Also man kann auch beim Falter jetzt das Interview an oder sich durchlesen mit einem der 12, glaube ich, Beamten, die in Hirtenberg quasi da auch jetzt vor Gericht stehen werden. Und der redet auch genau davon, so, er war sich nicht sicher. Er wurde halt einfach, er war in der Situation und alle machen halt das, was ihnen gesagt wurde. Und dann denkst du dir, ja, okay, dann machen wir das halt. So, wo ist der Punkt, wo du sagst, wo ist deine Eigenverantwortung und wo ist quasi die Verantwortung des Systems? Und ich finde, das ist eben, beides gehört besprochen.
Also du meinst jetzt wirklich vom Personal, das zuständig ist, dass es halt die Situation gibt, dass das Personal gar nicht den Raum hat, zu reflektieren und darüber nachzudenken?
In dem Moment, und das ist in allen Blaulichtjobs oder so ähnlich, einfach in Emergency Services, ist es so, dass du halt in dem Moment einfach vielleicht keine Zeit hast, darüber nachzudenken, sondern dir wird einfach gesagt, so, das machst du jetzt und vielleicht ist es Routine, vielleicht nicht, weiß ich nicht, aber du machst das, ja. Und ja, dann...
Also auch Zeit oder auch, vielleicht auch die Wahl, ne?
Ja, genau.
Ein Vorgesetzter sagt dir irgendwas und du machst es.
Genau, so oder so. Und natürlich ist dann Ausbildung, Weiterbildung und so weiter ein großer Schritt, aber in dem Moment ist es sicher sehr schwierig, aber trotzdem ist es wichtig, die eigene Verantwortung da zu sehen und nicht zu sagen, na, mir wurde das einfach gesagt, das ist ja, ich meine, ist ja nicht mein Problem, ich habe mir nichts Falsches gemacht, mir wurde ja einfach gesagt, ich soll das tun. Also da muss man vorsichtig sein, das muss man differenziert beachten, aber wenn etwas, was mein Punkt ist, so wenn etwas aufgedeckt wird, dann darf man eben nicht, das Pendel darf nicht in eine Seite schwingen. Man muss einfach sagen, okay, was sind die Dinge, die da nicht funktioniert haben und auch, wo startet die Eigenverantwortung und wieso hat das nicht gegriffen? Was wären Stärkungen der Person gewesen? Was wären Möglichkeiten für die Person gewesen, um diese Eigenverantwortung wahrzunehmen und zu aktivieren?
Hast du eine Idee oder gibt es dazu schon Insights, was solche Gründe sein können, warum diese Personen oder was das braucht, damit diese Personen sich auch befähigt fühlen, da so proaktiv und so konstruktiv und so auch wirklich verantwortlich vorzugehen?
Es geht vor allem um nicht nur, sagen wir, Selbstvertrauen, aber wirklich auch um eigenes Wissen. Umso besser man sich auskennt, umso besser man eben versteht, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, etc., umso leichter kann man Entscheidungen treffen. Wenn man dieses Wissen nicht hat, dann vertraut man natürlich auf Kollegen und Kolleginnen und auch auf Höhergestellte. Was ich gesehen habe, auch in meiner Arbeit im Strafvollzug, ich habe in Manchester oft Situationen gehabt, die fand ich nicht richtig. Es ist Gott sei Dank nie etwas, es ist Gott sei Dank fast nie etwas eskaliert, aber, also von Fehlverhalten von Kollegen und Kolleginnen, gab es selten. Wenn es die gab, es gab auch quasi einfach, also einfach, das war das falsche Wort, aber es gab Rassismus, es gab Transphobie, es gab Homophobie etc. Das macht mich sehr aggressiv. Ich bin da sehr sensibel, sagen wir so. Und da habe ich aber gelernt, okay, das ist falsch, du musst was sagen, aber es geht auch darum, wie kannst du etwas verändern. Und dann habe ich zum Beispiel öfter mal Gespräche extra mit den Personen gehabt, die etwas gesagt haben, nicht vor allen anderen, weil ich wusste, da werden sie nur defensiv, dann machen sich vielleicht alle über mich lustig, dann ist das so ein Punkt, die ist so sensibel, das war ja nur ein Witz oder so. Aber wenn ich dann in Einzelgespräche getreten bin und quasi gesagt habe, warum ich das nicht okay finde, dann gab es öfter Veränderungen und auch bei anderen Dingen. Und dazu wurde ich aber erst befähigt oder auch bei eben schwererem Fehlverhalten, das ich leider auch mitbekommen habe ein, zwei Mal. Auch da war ich befähigt, weil ich in meiner Ausbildung einfach, wurde mir das so reingedrillt. Und ich hatte außerdem, und das war sehr, sehr wichtig, ich hatte einen Mentor, der nicht zu meiner Justizanstalt gehört hatte, der aber Erfahrung im Justizvollzug hatte und der 2 Jahre lang für mich und meine Kolleginnen dort in dem Programm zuständig war. Und das war unglaublich, weil im Endeffekt hast du halt manchmal das Gefühl in der Justizanstalt, also zumindest war es in Manchester so, dass egal was du tust, egal was du sagst, es wird jemand herausfinden. Mhm. Man nennt das den Flurfunk. Mhm. Es ist einfach alles sehr durchlässig und transparent. Aber mit meinem Mentor konnte ich über alles reden und ich konnte über Fehlverhalten reden, ich konnte darüber reden, ob ich, habe ich da zu wenig reagiert, hätte ich da anders reagieren müssen, was habe ich getan. Und das gab mir erstens einmal die Möglichkeit, eben selber zu lernen, mhm, und eben auch mir Fehler einzugestehen, weil woher soll ich wissen, wie ich da reagieren soll? Ich war noch nie in dieser Situation. Aber auch in Zukunft anders zu reagieren, weil ich es erstens besprochen hatte und weil ich wusste, da steht jemand hinter mir oder stehen Leute hinter mir, die einfach daran glauben, dass ich hinter diesen Entscheidungen auch stehe. Und das sehe ich als extrem wichtig an und das passiert leider viel zu wenig.
Jetzt wäre meine uninformierte Idee davon, dass das in Österreich nicht stattfindet, dass es dieses Mentorship nicht gibt, dass, ich bin mir auch nicht sicher, ob so eine Selektion überhaupt stattfindet, wer in diesen Job kommt, wer diese Rolle bekommt. Also die Selektion, bevor jemand in diese Rolle kommt und dann auch die Aufklärung, Ausbildung und Unterstützung, während jemand in dieser Rolle jetzt ist. Und das muss ja kein Studium sein, das muss eine Befähigung sein, in Wahrheit. Also eine Vorselektion, weil auch wenn jetzt du sprichst, ich habe dich heute kennengelernt, quasi mit dem Podcast, vielleicht 10 Minuten, bevor wir auf Record gedrückt haben. Meine Annahme wäre aber, dass du gewisse Eigenschaften schon vorher mitgebracht hast, bevor du nach Manchester gegangen bist oder nach England gegangen bist, um zu studieren. Und ich glaube, dass gewisse Fähigkeiten oder persönliche Züge zu gewissen Jobs oft dazugehören, gerade Jobs mit Verantwortung, sei es jetzt PädagogInnen, sei es jetzt aber Justiz-, Strafvollzug-, BeamtInnen. Findet das statt? Stimmen meine Vorurteile oder findet diese Selektion statt? Gibt es überhaupt diesen Rahmen? Gibt es diese Mittel, dass man da selektiert, dass man da sagt, hey, die und die Person passt vielleicht besser in dem Bereich oder auch in diese Anstalt einfach nur besser oder mit diesen Menschen können die besser arbeiten? Und dann, wir unterstützen dir jetzt auch noch, wie du das gerade erklärt hast, mit Mentorship-Programmen. Passiert das?
Also erstens zu Mentorship. Es gibt in Österreich ein Mentoring-Programm. Das ist eher, würde ich sagen, das ist ein Peer-Mentoring-Programm. Da wird jemand, der quasi eine längere Erfahrung im Strafvollzug hat, jemand Neuerem zugewiesen, einfach damit man sich besser auskennt. Was auch schon sehr, sehr wichtig und großartig ist. Es überbrückt nicht das, was ich persönlich erlebt habe. Also ich sehe eben diesen Vorteil darin, dass es jemand nochmal mit Erfahrung, aber externer ist, als sehr, sehr positiv an, weil man da einfach diese vielleicht den Reflexionsraum dafür hat. Aber es gibt grundsätzlich schon Mentoring und das ist auch sehr wichtig im Strafvollzug, wird auch in der Strafvollzugsakademie sehr groß geschrieben. Was jetzt Rekrutierung betrifft, da möchte ich tatsächlich noch einen Schritt davor gehen und sagen, wie schaut die Attraktivierung aus? Mhm. Und wenn der Beruf in Medien immer als schlecht quasi schlecht beleuchtet wird oder gar nicht beleuchtet wird. Wenn der Beruf hauptsächlich als Schließer, Wächter und so weiter im Volksmund gesehen wird. Wenn die ganzen Serien und so weiter immer nur große Menschen mit Glatze da drin haben, dann sehen sich vielleicht viele Leute schon einmal nicht drin. Wenn der Beruf außerdem dann auch noch die ganze Zeit es Nachrichten darüber gibt, so hey, es ist Personalmangel, es ist ganz viel Druck, es ist überbelegt, jeder Tag ist eine Katastrophe, etc., etc. Ja, dann setzt sich niemand hin und sagt, ja schön, das gebe ich mir. Mhm. Also es geht auch wirklich darum, so auch, gehen wir mal ganz zurück, ja. Wie viel kann man im Recruiting und ich weiß, dass es wirklich großartige Recruiting-Arbeit und auch Ausbildungsarbeit in Österreich gibt. Das will ich überhaupt nicht absprechen, ja. Und gleichzeitig ist es einfach wichtig zu verstehen, so, okay, wie sehen wir den Beruf als Gesellschaft? Mhm. Und wenn wir ihn als einen Beruf sehen, der eben vielleicht jemand, also weniger als Betreuungsberuf sehen als Gesellschaft, dann können die sich noch so großartig engagieren, noch so viel dafür machen. Aber dann hast du recht, dann haben vielleicht Personen, die sich dafür melden, nicht unbedingt genau diese Fähigkeiten. Aber, und dann kommen wir wieder zum Ursprungspunkt zurück, es braucht ja auch verschiedene Personen, die in den Strafvollzug kommen. Also das ist schon wichtig, aber es ist trotzdem wichtig, dass es eben dann nicht einseitig auf einer Skala dort bleibt.
Aber es klingt für mich so, als ob wir nicht so viel selektieren können, weil der Job einfach nicht attraktiv genug ist und somit nicht genug bewerbende Personen da sind.
Es sind nicht so viele, wie den Personalmangel gerade ausgleichen können.
Ist der Job gut bezahlt?
kommt drauf an, wen du fragst.
Ich denke mir halt gerade meistens, ich hätte vor unserem Gespräch nicht wahrgenommen, was für eine soziale Verantwortung unser Job überhaupt hat, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Jetzt denke ich drüber nach und denke mir, okay, die meisten Jobs, die diese soziale Verantwortung haben, die diese Verantwortung für unsere Gesellschaft haben, sind meistens viel zu schlecht bezahlt im Vergleich zu irgendwelchen Bullshit-Jobs. Und das meine ich gar nicht jetzt despektierlich, weil ich bin selber in so einem Bullshit-Job. Also,
I got it.
Das ist halt nun mal so, die halt viel besser bezahlt werden und dann ist ja der Anreiz schon viel weniger, dann denke ich mir, dann werde ich doch lieber irgendwo Produktmanager, als wie, dass ich mich jetzt um diese Gesellschaft kümmere, weil es wird weder ist es hoch angesehen in der Gesellschaft, noch werde ich gut bezahlt, noch werde ich gut unterstützt, weil die Ressourcen fehlen.
Ja.
Habe ich das gut zusammengefasst?
Grundsätzlich ja.
Also da gibt es ja dann viel zu tun.
Ja.
Vielleicht kommen wir ja dann dazu, wenn wir auch weiter noch deinen Karriereweg beschreiten. Jetzt habe ich sehr viel über deine Arbeit als Justizvollzugsbeamtin, das ist so ein langes Wort, gesprochen. Du hast danach auch Forschungsarbeit bei den Vereinten Nationen betrieben. In welchem Bereich hast du geforscht?
In Justizvollzugsforschung.
Also das, was du uns gerade erklärt hast, okay, macht doch Sinn, weil du weißt doch sehr, sehr viel. Hast dann sehr viel Wissen, aber du hast dann 2022... Während Corona, fällt mir gerade auf, Richtungswechsel, den Verein Richtungswechsel gekommen.
Genau, also Ende 2022, genau.
War dann irgendwann die Forschung einfach zu langweilig und du abstrakt. Hast dir gedacht, ich muss was tun oder war sie zu abstrakt? Und du hast dir gedacht, na, jetzt kann ich nicht mehr nur herausfinden, ich möchte jetzt etwas ändern.
Du musst dir halt vorstellen, ich war ein bisschen was über 2 Jahre in der Justizanstalt in Manchester als Justizvollzugsbeamtin. Und dort war ich tatsächlich... Ich war am Menschen, ich war jeden Tag drin, ich hatte meine Uniform an, ich habe, jeder Tag war anders, es war sehr intensiv, aber ich habe irrsinnig viel gelernt.
Mhm.
Und dann gehe ich von einem, im Prinzip von einer Woche auf die andere, gehe ich aus der Justizanstalt in Manchester raus, packe meine 7 Sachen, fliege zurück nach Wien, wo meine Familie ist und fange dann an, in der UNO City in Wien zu arbeiten.
Mhm.
Und das war wild. Das war für mich echt so ein krasser Bruch, weil ich mir gedacht habe, was machen die Menschen? Die kriegen alle 5-mal so viel bezahlt und mein Gott, so where's the impact? So wo, was passiert jetzt? Ja? Und dann habe ich natürlich viel mehr drüber gelernt und so weiter und so fort. Aber ich hatte schon oft das Gefühl, dass halt da einfach Leute sind, die sich eben nicht mit dem Alltag auskennen und die halt sehr wichtig auch Standards schreiben, eben die ganzen internationalen Standards, die da auch die, auf die wir uns beziehen und beziehen müssen, aber wo ich einfach persönlich das Gefühl hatte, okay, ich möchte und ich muss mit meiner Erfahrung das übersetzen. Ich bin in der Situation, wo ich genau das tun kann, weil ich habe diese Arbeit gemacht, ich checke die Forschung, ich habe die Bildung dafür erhalten, aber ich war gleichzeitig auch dort und kenne den Job. Und damit kann ich das doch verbinden und versuchen, eine Arbeit zu leisten oder etwas zu gründen, wo ich genau das zusammenbringe, wo ich die internationalen Standards in die Realität übersetzen kann.
Und das war der Startschuss für den Richtungswechsel?
Ja.
Und die Mission von Richtungswechsel ist, internationale Standards und das Know-how in die Praxis umzusetzen, das seit 400 Jahren fehlt?
Die Mission von Richtungswechsel ist, dass wir Leadership, also Führungsqualitäten im und um den Strafvollzug empowern, damit die Resozialisierung besser gelingt.
Was braucht es für dieses Empowerment? Wie kann man das am besten machen? Wie machst du das auch mit deinem Verein?
Also wir haben eigentlich 3 Dinge, die wir hauptsächlich machen. Das dritte ist das Neueste, also to be seen.
Mhm.
Aber das erste, und so hat es auch gestartet, war eben Bildung und Weiterbildung und Unterstützung von Personal im Strafvollzug. Und da geht es vor allem auch darum, dass, wie gesagt, es gibt großartige Ausbildung so im Grunde, aber es gibt oftmals eben nicht genug Ressourcen dafür, es gibt viel zu wenig internationalen Austausch, es gibt vielleicht keine Studienreisen oder Möglichkeiten, da einfach etwas anderes kennenzulernen.
Mhm.
Es gibt, es gibt da einfach, oder das externe Mentoring zum Beispiel, das sind alles so Dinge, wo wir gesagt haben, ja, aber das könnte man doch einfach anders noch reinbringen.
Das heißt, das Vollzugspersonal, wir haben ja schon jetzt ein bisschen detailliert auch darüber gesprochen, das Vollzugspersonal bekommt nicht die Möglichkeiten vom Staat. Wir haben angestriffen, dass die Politik irgendwas macht, um irgendwie Wahlen zu gewinnen.
Das sind deine Worte.
aber dass da proaktiv, ich meine, es gibt sicher Politiker und Politikerinnen, die sehr konstruktiv mit dem Thema umgehen, unter anderem Theo, der letzte Woche da war.
Ja.
Aber das Thema wird halt nicht gehört. Gehört wird, wenn man ein bisschen Populismus betreibt, auf den Rücken der Menschen, die halt gefangen sind und sich nicht wehren können. Das ist einmal meine Zusammenfassung der Situation. Jetzt wird es vom Staat nicht zur Verfügung gestellt oder wie auch immer, vom System nicht zur Verfügung gestellt für die Leute, die da im Personal arbeiten. Wie stellt ihr das dann zur Verfügung?
Also ich würde noch gerne ausholen, es wird vielleicht von der Politik wird die Entscheidung anders getroffen oder es sind Sparmaßnahmen und wenn Sparmaßnahmen passieren, dann passieren sie meistens erstmal im Strafvollzug, weil das eben das Thema ist, wo man allgemein nicht so gut Politik machen kann. Also so würde ich das jetzt mal sagen. Ja.
Aber laut Theo, und ich glaube dem Theo jetzt einfach, wird das langfristig teurer. Weil wenn wir jetzt investieren, 100%. Dann würden wir weniger Personen in 10 Jahren vielleicht in den Anstalten brauchen, Gefängnis, und dann würden wir da sparen und hätten noch eine glücklichere Gesellschaft, weil weniger Straftaten.
It's true. Also das unterschreibe ich 100%. Ich will nur damit sagen, dass quasi, wenn man die Ausbildungszentren oder so nimmt, dann können die oftmals, die kriegen halt auch eben ihr Tablett und dann muss man halt damit arbeiten. Ja,
klar,
also das wollte ich nur, das war mir wichtig. Aber um darauf zurückzukommen, so quasi, was es da wirklich bräuchte oder wie wir die Ressourcen dann auch dafür bereitstellen. Wir sehen halt, dass es zum Beispiel über EU-Projekte oder so sehr viele Möglichkeiten gibt, zusätzliche Ressourcen bereitzustellen.
Mhm.
Und das versuchen wir, zusätzliche Möglichkeiten aufzuzeigen, Veranstaltungen zu organisieren, Studienreisen zu organisieren, Weiterbildungen, Workshops zu machen.
Mhm.
All das, oder wir machen auch ein Leadership-Programm, darüber kann ich dann auch gerne mehr später sagen. Aber das sind so ein paar Punkte, wo wir halt sagen, wir können das durch unsere flexiblere Finanzierungsstruktur machen, weil wir eben durch EU-Projekte oder durch andere Förderungen dann das reinholen können.
Wie wird das angenommen?
Meinst du vom Staat selber oder
Von den betroffenen Personen, die dann an diesen...
Von dem Personal? Sehr gut. Also tatsächlich einfach überraschend gut manchmal. Also so
ich hätte mir schon auch gedacht, dass die auch sagen, ja, die Studierten wollen da jetzt irgendwie, dass ich einen Kurs mache. Und dann werde ich Ball rumschmeißen gehen und so über meine Gefühle sprechen, will ich nicht. Ich
bin doch gut, so das machen wir halt nicht. Es sind zwei Punkte. Also erstens, es kommt drauf an, was wir jetzt machen. Aber grundsätzlich ist es ja auf freiwillige Basis. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, wir gehen da jetzt rein, wir machen ja nicht die Grundausbildung. Wie gesagt, das macht die Strafvollzugsakademie und das soll sie machen. Ja,
aber eben deswegen, wir werden es schaffen für das, was ihr dann macht, genau, und dann die Leute abholen.
Genau, und dann natürlich gibt es Leute, die sagen, interessiert mich nicht. Und dann gibt es aber auch viele Leute, die sagen, endlich mal was für uns.
Mhm.
Weil oft gibt es einfach Projekte für inhaftierte Personen. Das ist auch die Zielgruppe, ist eh klar.
Ja.
Aber sehr selten gibt es etwas, vor allem etwas extra für das Personal. Und was halt dann realisiert werden muss, ist, Personalarbeit bedeutet auch, wenn man dem Personalpotenzial schafft oder halt einfach rausholt etc., dann werden sie natürlich auch einen anderen Vollzug leben und eben auch für inhaftierte Personen da einen Benefit rausholen. Und so sehen wir das halt.
Das sehen dann wahrscheinlich auch andere Personen und denken sich, cool, mein Kollege, meine Kollegin hat jetzt das gemacht und irgendwie hat es was gebracht, vielleicht probiere ich das auch mal aus.
Genau.
Das wird ein bisschen sich gut verbreiten. Wenn man sich jetzt eure Projekte ansieht, dann gab es einmal die Champions Community und das Resize und MPave. Da hast du mir vorab schon gesagt, die haben miteinander zu tun, sind miteinander verbunden.
Genau.
Wer sind denn die Champions und was machen die Champions?
Die Champions sind mittlere Manager, die im Strafvollzug in Tschechien, in Deutschland und in Malta arbeiten und die an einem einjährigen Leadership-Programm von uns quasi mitmachen.
Also wie mittlere Manager?
Ist so dann quasi vielleicht Abteilungsleitungen, also quasi nicht
in
Justizanstalten.
In der Justizanstalt?
Genau.
Und wie werden die zu Champions? Also es gibt ja Manager, mittlere Manager gibt es ja überall geben, aber wie werden die zu Champions?
Indem sie bei unserem Leadership-Programm mitmachen.
Also die melden sich freiwillig bei euch und sagen, hey, wir möchten da gerne einen Beitrag leisten, möchten das gerne.
Genau, es ist eigentlich so, also das ist jetzt ein Pilotprojekt und wir haben uns mit den Justizvollzugsanstalten quasi direkt einen Vertrag ausgemacht und wir übernehmen auch die Kosten dafür, also das kommt nicht von ihnen, die Ressourcen. Und dann haben sie quasi einen Aushang gemacht, haben gesagt, worum es geht und dann haben sich Leute bei uns beworben und dann durften wir uns quasi pro Land jetzt einmal für den Piloten 4 Personen auswählen. Also wir haben 12 Personen, 12 Champions jetzt einmal in unserem ersten Jahrgang.
Und was machen die Champions?
Also jetzt in unserem Projekt, meinst du? Innerhalb des Leadership-Programms schaut es so aus, sie eben für ein Jahr bekommen sie 3 Ausbildungen, die jeweils eine Woche dauern.
Mhm.
Und da kommen sie auch in alle 3 Länder gemeinsam zusammen. Das heißt, zuerst waren wir in Bremen, dann waren sie auf Malta und dann sind sie noch in Tschechien im Mai.
Mhm.
Und bei dieser Ausbildung, da bekommen sie von TrainerInnen von Grow, Transform, Belong, das ist unser Partner, der aus England kommt, bekommen sie eine Ausbildung, wie man Kulturmanagement im Strafvollzug betreiben kann. Und Kulturmanagement bedeutet dann einfach, wie kann man andere Leute dazu motivieren, einen modernen, humanen Strafvollzug auch wirklich zu leben, weil es für alle ein besseres Arbeitsklima bedeutet. Mhm. Und das bringen wir ihnen dann eigentlich bei. So, was sind die kleinen Schritte? Wie holt man die Leute ab? Wie kann man sie motivieren? Was sind Eigeninitiativen? Wie kann man die auch nachhaltig gestalten? Etc. etc. Und das kriegen sie quasi über das Jahr also vermittelt. Und gleichzeitig haben wir pro Land auch einen Mentor bzw. eine Mentorin, die dann für die Personen vor Ort zuständig ist, weil wir gesagt haben, es ist uns wichtig, dass sie auch in ihrer Sprache noch einmal jemanden haben, mit dem sie eben über das Projekt reflektieren können, mit dem sie sich unterhalten können, mit dem sie auch hier Hürden, Hindernisse, was auch immer besprechen können. Genau, und das läuft jetzt.
Ich bin ja fast neidisch, dass ich da nicht teilnehmen kann, weil ich den Job nicht habe.
Ja, das wird dauern.
Cool. Danke. Das sind 12 Personen. Und die Mentoren, Mentorinnen sind von diesen 12 Personen jeweils eine pro Land? Oder?
Nein, tatsächlich eben nicht von den 12 Personen, sondern sind extra ausgewählte Personen. Und da haben wir tatsächlich wir haben einfach sehr viele Partner Kontakte schon in den verschiedenen Ländern. Das heißt, wir haben über unser Netzwerk einfach geschaut, wer wäre denn eine gute Mentorin oder ein guter Mentor? Und dann haben wir ein paar Leute da interviewt, haben uns angeschaut, okay, ist denn Wissen? Wie gut kennen sie sich mit dem Strafvollzug eben aus? Wo arbeiten sie jetzt? Aber wir wollten jeweils jetzt für dieses Projekt zumindest 3 Personen, die extern sind, also die jetzt eben nicht mehr zumindest im Strafvollzug arbeiten.
Mhm. Macht sich ja auch noch was aus. Und im Zusammenhang dessen, was passiert bei Resize und MPAVE?
Genau, also Resize und MPAVE sind Erasmus-Plus-Projekte. Resize ist eine Blueprint Alliance. Jetzt kann ich mit meinem Fachjargon brillieren.
Das hört sich sehr sexy an. Hört sich an wie Jay-Z's nächstes Album. Aber was passiert da jetzt?
Also bei Resize schaut es so aus, dass wir uns eben anschauen, das lehnt sich an die Rescale-Bewegung an, an die kleinskaligen Hafthäuser, dass wenn man in, 5, 10 Jahren sagt, okay, wir werden wirklich die kleinskaligen Hafthäuser in ganz Europa umsetzen und auch eventuell dann mal traditionelle Justizanstalten große schließen und stattdessen diese Hafthäuser verwenden.
Resize, macht Sinn.
Genau. Ja. Dann brauchen wir aber eine ganz andere, also nicht unbedingt ganz andere, aber wir müssen trotzdem uns anschauen, wie schaut das Personal dort aus? Was sind für Kompetenzen? Wie wird das auf EU-Level anerkannt? Es gibt da so EQF-Levels, das bedeutet einfach nur Bachelor, bla bla, wurscht, ja. Aber das schauen wir uns in dem Projekt an. Es ist ein 4-jähriges Projekt. Wir haben 20 Partner aus 20 Ländern, glaube ich sogar. Also ich glaube, es sind 25 Partner aus 20 Ländern. Und wir schauen uns gemeinsam an, was bedeutet eine Arbeit in einer Justizanstalt und was könnte das dann bedeuten für eine Arbeit in einem Hafthaus und wie würde das dann auf EU-Level anerkannt werden?
Mhm. Und MPAVE?
MPAVE bezieht sich auf Mentorinnen. Also wie können Mentorinnen besser ausgebildet werden oder anders ausgebildet werden, damit sie eben Personal unterstützen können?
Ja, das ist stark. Also der Richtungswechsel bezieht sich wirklich auf ein Rundum-Paket, wie wir besser uns dann kümmern können um die Personen, die etwas angestellt haben und halt in Haft kommen. Ne?
Das ist so salopp gesagt, so kann man sagen.
Rundum, was muss alles passieren, damit wir irgendwann uns besser drum kümmern und dann halt diese Zahlen noch senken können damit und diese Personen, deine Personen eine Chance geben. Die Personen, die großteils halt irgendwo was geklaut haben, will nichts minimieren, was vielleicht schlimm ist, aber dass man den Menschen eine Chance gibt, die auch eine Chance verdient haben in dem Fall.
Beziehungsweise einfach eine andere Perspektive geben kann. Und dann
so
können sie nehmen.
So eine wichtige Arbeit, an die man eigentlich gar nicht denkt, die vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so stattfindet.
Das sehe ich auch so.
Und Bridge ist auch ein Projekt von euch. Ich glaube, das hat mit Jugendlichen zu tun und eigentlich sind wir ja die Jugendlichen in dieser Reihe wichtig gewesen, obwohl wir jetzt halt über alle gesprochen haben. Was machst du da? Was passiert hier?
Bridge ist tatsächlich eben auch ein Rescale-nahes Projekt. Also da geht es auch darum, wie kann man quasi diese kleinen skaligen Hafthäuser für junge Erwachsene umsetzen. Mhm. Also und was bedeutet auch junge Erwachsene im Strafvollzug? Weil in Österreich, das habe ich vorher kurz erwähnt, 19 bis 21, in anderen Ländern bis 25, ich glaube in Estland mittlerweile sogar bis 30. Also da gibt es einfach verschiedene Abstufungen. Und was bedeutet das und wie könnten kleinskalige Hafthäuser diesen Übergang für eben in das Erwachsenwerden anders gestalten und da vielleicht unterstützen wirken?
Ich habe das ganz vergessen. Eigentlich wollte ich dich ja fragen, was du sagen würdest, warum du Moonshot Young Leader 2024 von Forbes 30 under 30 Austria, warum du damit ausgezeichnet worden bist. Aber eigentlich glaube ich, für unsere HörerInnen ist es ganz klar. Also die Tätigkeiten, die du da tust, die sind schon krass. Wie ist ein Richtungswechsel aufgestellt? Wie groß ist dein Team?
Wir sind zu viert jetzt.
Zu viert?
Ja.
Ich hätte jetzt schon bei den ganzen Sachen, die du gerade erwähnt, gedacht, da werden 15, 16 bis von mir aus 25 Personen da sein.
Ich meine, wir haben halt im Vorstand noch Personen und dann immer wieder Volontärinnen, die dazukommen für ein halbes Jahr oder so. Aber so im Kernteam arbeiten wir gerade zu viert.
Das ist ganz krass. Genau. Habt ihr oder hast du hin und wieder auch den Moment, sitzt ihr manchmal zusammen und denkt euch, ah, gar keinen Bock mehr, es ist so anstrengend, ich laufe gegen so viele Windmühlen hier und komme nicht voran?
Ich glaube, wenn man so eine Arbeit macht in diesem Bereich und noch dazu gründet, wo es vielleicht nicht unbedingt erwünscht ist, dass man überhaupt etwas tut, also von allen Seiten, was weiß ich, dann muss man eine gewisse Naivität und Hoffnung mit sich bringen und eine gewisse Positivität. Und die würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall im Herzen. Und tatsächlich, es kommen immer wieder Erfolge und das ist halt das Coole. Also wenn man, ich habe auch viel über Burnout gelesen, weil we do a lot und ich muss aufpassen. Mhm. Aber so grundsätzlich habe ich mich halt damit beschäftigt, dass es wichtig ist, dass was man tut, ist sinnvoll und was man macht, kommt auch irgendwie zurück. Und das ist tatsächlich oftmals im Strafvollzug nicht so, weil die Erfolge bleiben ja weg. Mhm. Die sieht man nicht wieder. Mhm. Das heißt, das kann und es kommen eher die nur zurück, die eben vielleicht nicht der große Erfolg waren, sagen wir so. Aber in der Arbeit mit Richtungswechsel merke ich halt immer wieder so, okay, ja, das lief jetzt nicht so gut, aber hey, das läuft gut oder da passiert ein neuer Meilenstein und wir sind so klein und jung und trotzdem haben wir letztes Jahr die Jugendhaftkonferenz umgesetzt mit der KIA in Salzburg, mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft und es sind 125 Personen aus, ich glaube, 16 Ländern gekommen, sogar aus Südafrika. Mhm. Und dann merkt man, oder es kommen auch Leute zu uns und fragen nach Kooperationen, dann denkt man sich so, hey, you know what? Ich glaube, wir machen irgendwas und dann schauen wir, wie weit es geht und wenn es dann nicht mehr geht, dann geht es irgendwann vielleicht nicht mehr. Und dann bin ich noch jung genug, um was anderes zu machen.
Ja, richtig cool. Also bitte, bitte wirklich Burnout darauf achten, weil es hilft niemandem. Du und dein Team, vier Personen, ihr müsst unbedingt mit dieser Kraft da voranbleiben, weil wir brauchen das eindeutig in Österreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der diese Folge oder die diese Folge gehört hat, da anders denkt. Auf jeden Fall. Abseits von euch Vieren, aber wenn jetzt jemand von den HörerInnen sich denkt, hey, irgendwie möchte ich aber schon in meinem Umfeld zumindest darauf achten, wenn ich was tun kann, auch etwas tun und positiv beitragen. Ich hätte jetzt gedacht, erstens einmal reflektiert über das Thema sprechen, wenn man das irgendwo in den Medien oder auf Social Media liest. Hast du noch einen Appell an die Personen oder einen Tipp, was man tun kann, wenn man hier irgendwas Positives beitragen möchte zu dem Thema?
Ich denke, eine große Sache ist natürlich ein gewisses Engagement in der Präventionsarbeit zum Beispiel. Also man muss nicht immer gleich, sagen wir, und das sage ich absichtlich überspitzt, aber mit den harten Jungs arbeiten, sondern man kann auch einfach sagen, hey, Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Man kann sich für Sindbad Social Mentoring melden und da Jugendlichen ein Mentor sein für ein Jahr. Sei der Mentor, den du mit 15 dir gewünscht hattest. Mhm. Oder engagier dich beim Jugendcoaching oder bei anderen Organisationen, die sich oder Projekten, die eben genau mit Jugendlichen vor allem, die vielleicht ja on the verge sind, die vielleicht auch schon mal Kleinkriminalität erlebt haben, dass die einfach anders unterstützt werden. Also ich glaube, was ich sagen würde, ist eben, reflektiert darüber, über den Strafvollzug und über Kriminalität nachdenkt. Aber es gibt so viele Projekte, wo man sich engagieren kann. Just do it.
Mhm. Das heißt, bei euren Workshops werde ich nicht teilnehmen können, weil ich halt den Job nicht habe. Aber ich könnte hier eigentlich direkt bei den Personen was beitragen und unterstützen, die vielleicht eine Perspektive brauchen, die sie sonst nicht bekommen würden.
Genau, und gleichzeitig haben wir viele öffentliche Veranstaltungen. Also folg uns auf LinkedIn und auf Instagram und dann wirst du es auch herausfinden, wo du teilnehmen kannst.
Sofort bitte folgen. Danke dir, Tamara, dass du da warst.
Dankeschön.